ARD.
In fact, yesterday, in the Indian Ocean, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II.
Sagt US-Verteidigungsminister Hegseth. Die USA haben demnach jetzt auch in internationalen Gewässern ein iranisches Kriegsschiff versenkt.
Vorher sprechen wir aber noch darüber, inwieweit wir die indirekten Auswirkungen des Iran-Krieges spüren. Die Öl- und Benzinpreise zum Beispiel steigen.
Und auch Schiffe deutscher Reedereien hängen in der Straße von Hormus fest.
Die Bundesregierung lässt deutsche Urlauber aus dem Nahen Osten ausfliegen.
Inzwischen ist auch ein NATO-Mitglied von dem Iran-Krieg betroffen. Vor dem türkischen Luftraum ist eine iranische Rakete abgefangen worden.
Und der Iran spricht inzwischen von mehr als 1.000 Toten durch die Angriffe.
Israel weitet außerdem nach den Attacken der Hisbollah die Angriffe im Libanon aus.
Und der Ukraine-Krieg beschäftigt die Athleten, die bei den Paralympischen Spielen in Italien antreten. Hallo, ich bin Diane Batani aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Mittwoch, den 4. März um 16.30 Uhr. Bevor wir auf das Kriegsgeschehen schauen, wollen wir erstmal gucken, wie wir die indirekten Folgen zu spüren bekommen. Das ist ja zum Beispiel beim Tanken der Fall.
Ja, stimmt. Die Öl- und Benzinpreise steigen. Ich habe heute Vormittag für 2,01 Euro pro Liter Benzin tanken müssen. Die Bundesregierung plant aber keine Entlastungen für Autofahrer, wie zum Beispiel eine Spritpreisbremse oder Steuersenkungen. Wirtschaftsministerin Reiche sieht da kein Problem. Der Markt soll das regeln.
Und wie sieht's aktuell mit den deutschen Urlaubern in der Ost aus? Gibt es da inzwischen Chancen, dass sie zurückkehren können?
Die Bundesregierung will ab heute Kranke, Kinder und Schwangere unter den Urlaubern zurückholen über Maskat, die Hauptstadt von Oman. Der erste Evakuierungsflug wird nach Angaben der Lufthansa morgen früh in Frankfurt am Main landen. Weitere Flüge sind laut Außenminister Wadefuhl in den kommenden Tagen geplant. Gestern hatte schon zum Beispiel die Airline Emirates aus Dubai Urlauber nach Deutschland zurückgebracht.
Soweit also die indirekten Auswirkungen des Krieges auf uns in Deutschland. Der Handel wird durch die iranische Blockade der Straße von Hormus wohl auch die Folgen bald spüren, oder?
Ja, dort werden bereits gezielt Frachter bombardiert. Die Situation betrifft auch deutsche Reedereien. Die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd zum Beispiel hat in der Krisenregion im Persischen Golf Frachter, die nicht weiterfahren können. In der Reedereizentrale am Ballindamm an der Binnenalster wurde ein Krisenstab eingerichtet. Dietrich Lehmann weiß mehr darüber.
Wo genau sich die Hapag-Lloyd-Frachter im Persischen Golf befinden, das sagt die Flottenchefin der Hamburger Reederei Silke Lehmköster nicht. Zur Sicherheit. Bislang jedenfalls ist noch kein Crewmitglied, kein Schiff von Hapag-Lloyd zu Schaden gekommen.
Ja, aber es gibt mittlerweile mehr als 5 Schiffe, die getroffen worden sind, entweder direkt getroffen worden sind oder von Schrapnellen. Und wir haben leider auch die ersten Todesfälle in der maritimen Gemeinschaft zu verzeichnen.
Dass es im Nahen Osten Krieg geben könnte, das hatte Hapag-Lloyd einkalkuliert.
Was uns durchaus eher überrascht hat, war, dass es ein Flächenbrand ist in der Region.
Das heißt, selbst in Häfen wie Dubai ist man nicht vor Angriffen aus dem Iran sicher. Gearbeitet an Deck wird nur, wenn es zwingend notwendig ist.
Wir müssen da aufpassen, was geht gerade, was geht im Moment einfach nicht.
Insgesamt, so Hapag-Lloyd-Flottenchefin Silke Lehmköster, sei die Stimmung an Bord der betroffenen Schiffe gut, den Umständen entsprechend.
Wie ist denn aktuell die Lage im Nahen Osten?
Also heute war erstmal das NATO-Mitglied Türkei von den Kampfhandlungen direkt betroffen. Die Luftabwehr der NATO ist laut dem Verteidigungsministerium in Ankara zum Einsatz gekommen. Sie habe eine vom Iran abgefeuerte ballistische Rakete zerstört. Das Geschoss wurde demnach abgefangen, nachdem es den Irak und Syrien überquert hat und bevor es den türkischen Luftraum erreicht hat. Die Trümmerteile der Abfangrakete sind dem Ministerium zufolge in der südlichen Provinz Hatay heruntergekommen. Verletzte gäbe es nicht. Die Türkei will sich jetzt mit ihren Bündnispartnern beraten. Sie behalte sich das Recht auf Gegenmaßnahmen vor.
Und wie sieht es im Iran aus?
Da gehen die gegenseitigen Angriffe unvermindert weiter. Nach offiziellen iranischen Angaben wurden seit Kriegsbeginn mehr als 1.000 Menschen in dem Land getötet.
Der Iran steht ja nach eigenen Angaben kurz davor, eine Nachfolge für den getöteten obersten Führer Khamenei zu benennen.
Derzeit kursiert vor allem ein Name, Mojtaba Khamenei, der Sohn des getöteten Ayatollah Ali Khamenei. Die Islamische Republik wolle die Personalie rasch klären, hat ein Mitglied des Expertenrates, der für die Auswahl des geistlichen Oberhauptes zuständig ist, im iranischen Staatsfernsehen gesagt. Dazu Katharina Willinger, die sich zurzeit an der türkisch-iranischen Grenze in Kapiköy aufhält.
Also es gibt viele Gerüchte und die verdichten sich so langsam. Es heißt, sein Sohn Mojtaba Khamenei, der wurde schon seit einigen Jahren auch immer wieder in Stellung gebracht, könnte der mögliche Nachfolger sein. Das meldeten unter anderem iranische Exilmedien. Von iranischer Seite ist das nicht bestätigt. Das heißt, der Expertenrat, der sogenannte, das ist ein Rat, der besteht aus 88 hochkonservativen Klerikern, die selbst von Khamenei auch bestimmt wurden, der wähle in Fernabstimmung den Nachfolger und man würde das Ganze nach den Trauerfeierlichkeiten von Khamenei, der getötet wurde, bekannt geben. Diese Feierlichkeiten sollten eigentlich heute Abend stattfinden. Uns wurde jetzt aber gesagt, die wurden abgesagt vorerst. Es ist nicht klar, wann sie stattfinden. Und das israelische Militär bzw. der Verteidigungsminister Katz hat heute Morgen noch mal betont, dass man jeden Nachfolger von Khamenei auch wieder zur Zielscheibe machen würde.
Und auch der israelische Einsatz im Libanon geht weiter.
Ja, dort soll die israelische Armee mit einer Bodenoffensive begonnen haben. Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent in Tel Aviv, ist im Moment an der Nordgrenze zum Libanon. Er steht an einer vielbefahrenen Straße direkt neben einem Bunker. Unsere Moderatorin Liane Kossmann hat ihn gefragt, wie sein Eindruck ist, was die Kampfhandlungen angeht.
Wir hören jetzt von libanesischer Seite, dass israelische Truppen schon 6 Kilometer im Landesinneren sind, dort auch in einer Ortschaft sind und dort einen Posten errichtet haben. Also natürlich will man das jetzt noch keine Bodenoffensive nennen, aber ich glaube, das ist es im Endeffekt jetzt schon. Hier wurden viele Reservisten zusammengezogen und israelische Soldaten sind jetzt tatsächlich vorgerückt in libanesisches Gebiet. Es gab heute auch eine große Evakuierungsanordnung für ein großes Gebiet, nämlich südlich des Litani-Flusses. Das ist ein Fluss 20, 30 Kilometer hier von der Grenze entfernt und das ist ein sehr großes Gebiet. Da sind zehntausende Menschen, die jetzt eigentlich nicht wissen, wo sie hin müssen und sich in Sicherheit bringen sollen. Das ist jetzt die Anordnung der israelischen Armee. Das deutet darauf hin, dass da eben Angriffe stattfinden sollen. Und die finden einerseits aus der Luft statt mit Luftschlägen und mit Artillerie aber auch. Und dann aber eben offenbar ist geplant, dass das auch Soldaten dorthin gehen sollen. Die Frage ist, wird das eine dauerhafte Pufferzone sein oder will man jetzt diese Zone von israelischer Seite aus Hisbollah frei machen, wenn ich es mal so sagen darf? Das ist noch ziemlich offen, denn gleichzeitig fliegt Israels Luftwaffe auch Angriffe auf Beirut. Die südlichen Viertel sind ja eine Hochburg der Hisbollah und auch auf andere Ziele im Land.
Wie schätzen Sie das dann ein? Wagt die Hisbollah eine volle militärische Auseinandersetzung mit der israelischen Armee und kann die wiederum erfolgreich an zwei Fronten kämpfen? Denn es gibt ja auch weiter Angriffe gegen Iran.
Die Hisbollah ist ja eingestiegen in den Krieg, also sie wagt diesen Angriff. Das war erstmal geplant als Solidaritätsbekundung für die Ermordung des religiösen Führers im Iran, Ayatollah Khomeini. Also das ist der Einstieg der Hisbollah. Auf der anderen Seite ist die Frage, kann sie das überhaupt noch? In den letzten Jahren hat Israel ja fast täglich Ziele angegriffen im Libanon der Hisbollah und zwar auch in weiten Teilen des Landes immer wieder, auch gerade jetzt in den letzten Wochen vor diesem Beginn des Krieges am Samstag, den die USA und Israel ja mit dem Angriff auf den Iran begonnen hatten. Da wurden in den letzten Wochen immer schon wieder Ziele der Hisbollah hier angegriffen. Also Israel hat da auch Vorbereitungen getroffen. Man geht davon aus, dass die Hisbollah nicht so stark ist, das lange durchzuhalten, dass sie militärisch geschwächt ist. Aber auf der anderen Seite, ich habe gerade mit einem Militärexperten hier gesprochen, der sich auf beiden Seiten sehr gut auskennt, der sagt, Israel muss jetzt die Aufgabe zu Ende bringen und die Hisbollah tatsächlich so sehr schwächen, dass diese Angriffe, die sie jetzt fährt, nicht mehr möglich sind.
Also, dass die eine Front auf der anderen Seite greift Israel ja auch den Iran weiter massiv an und droht auch damit, nach dem Tod von Khamenei auch den Nachfolger des iranischen Staatsoberhauptes zu töten. Also auf welche Ziele konzentriert man sich da jetzt?
Ja, man hört, dass es eine gewisse Aufteilung gibt zwischen den USA und Israel, was die Ziele angeht. Die USA haben sich offenbar sehr konzentriert auf die Marineeinheiten, die Marine zu zerstören, dann auch auf die südlichen Teile des Iran, von wo aus dann eben auch US-Basen am Golf beschossen werden können. Das sind offenbar Angriffe, vor allem die USA geflogen haben. Israel ist im Westen des Iran unterwegs und eben weil von dort aus die Raketen in Richtung Israel fliegen und greift militärische Ziele und auch Ziele des Regimes tatsächlich. tatsächlich in Teheran, in der Hauptstadt, an. Und dann ist natürlich die große Frage, was ist mit den Angriffen auf das Atomprogramm? Im letzten Juni hatten wir einen 12-tägigen Krieg. Da wurden dann große US-Bomben abgeworfen auf das iranische Atomprogramm, was zum Teil tief unter der Erde ja lagert. Und auch da gehen Experten aus, dass dieses Programm noch nicht vollständig zerstört ist. Deswegen kann es sein, wenn Donald Trump sagt, da werde noch etwas Großes kommen, dass damit eben noch mal große, dicke Bomben auf das iranische Atomprogramm fallen werden. Denn das gilt ja auch als ultimative Bedrohung tatsächlich. Und das will Israel zumindest auch zerstören, dauerhaft.
Sie haben es ja gerade schon gesagt, auch der Iran feuert weiter Raketen auf Israel. Wie groß sind die Schäden in Israel? Und was bedeutet das auch für den Alltag der Israelis?
Ich habe das Gefühl, es wird weniger. Die Nacht war relativ ruhig. Wir hatten ein- oder zweimal Raketenalarm. Auch gerade eben gab es im Großraum Tel Aviv wieder Alarm durch eine iranische Rakete. Das sind nicht so viele Geschosse auf einmal, die abgefeuert werden, anders als im letzten Juni während des 12-tägigen Krieges. Man hat das Gefühl, dass die Feuerkraft im Iran möglicherweise schon geschwächt sein könnte. Das wird zumindest hier in einigen Medien berichtet. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der Iran ja nicht nur Israel im Fokus hat, sondern die Golfregion insgesamt hat ja insgesamt, wenn ich richtig gezählt habe, 11 Länder schon angegriffen, wo eben Militärbasen der USA zum Beispiel sind. Heute gab es Berichte darüber, dass eine Rakete auf dem Weg in die Türkei abgefangen wurde. Das ist noch nicht bestätigt, aber das muss man sich eben auch genau angucken. Also offenbar hat der Iran das Ziel, die ganze Region in einen Krieg zu verwickeln und das Ganze nicht nur auf Israel und Iran zu konzentrieren. Und ja, deswegen sind die Ziele eben auch an vielen Stellen und nicht nur auf Israel gerichtet.
Die USA haben gerade mitgeteilt, dass sie in internationalen Gewässern ein iranisches Kriegsschiff mit einem Torpedo versenkt haben.
Ja, Verteidigungsminister Hegseth hat das verkündet.
In fact, yesterday,
tatsächlich hat gestern im Indischen Ozean ein amerikanisches U-Boot ein iranisches Kriegsschiff versenkt, das dachte, es sei in internationalen Gewässern sicher. Stattdessen wurde es von einem Torpedo versenkt, ein stiller Tod. Die erste Versenkung eines feindlichen Schiffes durch einen Torpedo seit dem Zweiten Weltkrieg. Vorher hatten Nachrichtenagenturen gemeldet, dass vor der Küste Sri Lankas ein U-Boot ein iranisches Schiff angegriffen hat. Laut den Behörden in Sri Lanka wurden mehr als 80 Leichen geborgen. Mehr als 30 Besatzungsmitglieder seien gerettet worden. Etwa 60 Menschen würden noch vermisst.
Ja, und jetzt kommen wir noch zum Ukraine-Krieg. Heute geht es um eine Debatte über die russischen und belarussischen Athleten bei den Paralympischen Spielen in Italien.
Genau, die Delegationen einiger Länder haben angekündigt, dass sie der Eröffnungsfeier fernbleiben und nicht am Einmarsch teilnehmen, darunter auch Deutschland. Sie wollen damit gegen die Zulassung russischer und belarussischer Athleten unter eigener Flagge protestieren. Das Internationale Paralympische Komitee hat daraufhin mitgeteilt, dass bei der Eröffnungsfeier gar keine Athletinnen und Athleten als Fahnenträger für ihre Länder auftreten. Stattdessen übernehmen Freiwillige im römischen Amphitheater in Verona diese Rolle. Das IPC gibt dafür logistische Gründe an. Andrea Schültke mit den Einzelheiten.
6 russische und 4 belarussische Athleten werden unter ihrer eigenen Flagge und mit eigener nationaler Hymne am Start sein. Eine Wildcard des Internationalen Paralympischen Komitees macht das möglich. Das sorgt aufgrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine für Kritik.
Team Deutschland Paralympics wird nicht am Einmarsch der Nationen im Rahmen der Eröffnungsfeier in Verona teilnehmen,
schreibt der Deutsche Behindertensportverband in einer Pressemitteilung. Damit macht der Verband deutlich, der Grund dafür ist nicht allein die komplizierte Logistik. Paraski-Nordisch-Athlet Marco Meyer bestätigte im Deutschlandfunk:
Wir haben das Problem mit der Anreise, aber wir hätten es auf jeden Fall auch irgendwie möglich gemacht, dorthin zu gehen. Deswegen sehe ich das eben so wie die Kanadier auch. Das hat zwar diesen praktischen Grund, dass wir nicht hin können aus der Distanz, aber wir auch nicht direkt hin möchten, um uns solidarisch zu zeigen.
Die Solidarität gilt dem Team der Ukraine, das der Eröffnungsfeier fernbleiben wird. Aus Protest gegen die IPC-Entscheidung, Paraathletinnen und Athleten aus Russland und Belarus wieder unter ihrer Flagge und ihrer Hymne starten zu lassen. Auch Sportlerinnen und Sportler anderer Nationen haben angekündigt, aus Solidarität der Eröffnungsfeier fernzubleiben. Dazu gehören Kanada, Polen, die Schweiz, die Niederlande, Großbritannien, Estland, Lettland und Finnland. Im Vorfeld der Eröffnungsfeier werden die Organisatoren Videos der Teams erstellen, die nicht nach Verona kommen. Diese Filme werden während der Eröffnungsfeier eingespielt. Daran werde das Team Deutschland Paralympics wie vorgesehen teilnehmen.
Damit verbindet das Team sportliche Fokussierung mit einer eindeutig wertebasierten Position,
heißt es in der Pressemitteilung des DBS. Die Einschätzung seiner Athletinnen und Athleten sei umfassend in die Entscheidung Entscheidungsfindung einbezogen worden. Idris Gonczynska, Vorstandsvorsitzender des Verbandes, erläuterte vor Beginn der Winterparalympics die generelle Haltung des DBS zur Wiederzulassung russischer und belarussischer Athletinnen und Athleten. Zum einen müsse man eine Entscheidung des Internationalen Paralympischen Komitees zur Kenntnis nehmen, die vom Internationalen Sportgerichtshof bestätigt worden sei. Im Interview mit dem Deutschlandfunk erklärte Gonczynska aber auch:
Diese Entscheidung entsprechen in keinster Weise den ethisch-moralischen Haltungen und Positionen des DBS. Und wir glauben auch, dass das den Athletinnen und Athleten aus der Ukraine, man kann sich kaum reinversetzen, nicht zumutbar ist. Also insofern teilen wir diese kritische Disposition und sehen eben auch, die Vergabe der Wildcards nicht zwingend erforderlich gewesen wäre auf der Basis des Urteils. Das ist die Entscheidung des IPC.
Von der distanziert sich der Deutsche Behindertensportverband einmal mehr.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Diane Batani aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.